Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich dachte immer so, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Manager sein. Und dann gehört es aber auch dazu irgendwie privat, dass man in einer Ehe ist, weil so habe ich das von meinen Eltern auch erlebt. Meine Eltern sind auch seit 3 Milliarden Jahren verheiratet ungefähr. Und da dachte ich, so ist das. Ich heirate dann diese Person, die ich mich verliebt habe und dann, weiß ich nicht, vielleicht Kinder, das war jetzt gerade noch nicht so das Thema, aber war schon so ein bisschen so, kaufen wir was. Kaufen wir ein Haus oder eine Wohnung?
Weil
so
alle drumherum tun es ja auch.
Das macht man also ja so. Das gehört ja so da rein. Ne?
Paare,
ja, richtig,
genau.
Also ich bin sozusagen wirklich, du hast es genau eigentlich richtig auf den Punkt gebracht, so ein Bild gefolgt, von dem ich dachte, so macht man das. Da gibt ja keine Alternativen, so muss man das ja jetzt machen. Ne?
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast so viele Jahre schon. Wie schön, dass Sie möglicherweise schon ganz lange dabei sind. Jede Woche sitzt mir ein charismatischer Gast, eine ganz tolle Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Das Gefühl, mit sich selbst nicht im Reinen zu sein, kennen wir wohl alle. Und je nach Bereitschaft und Fähigkeit folgt die Auseinandersetzung mit uns selbst. Wo hakt es? Wo stimmt das Bild, das wir von uns haben, nicht mehr mit dem überein, was wir sind oder wer wir sind? Im Leben unseres heutigen Gastes klopfte die Frage nach dem »Wer bin ich?« nicht einfach an. Sie trat mit großem Anlauf die ganze Tür ein. Gazelle, 1988 in Dortmund geboren, saß auf ihrem Balkon und konnte die Erkenntnis nicht länger wegschieben, falsch in ihrem Körper zu sein. Oder anders, fälschlicherweise als Frau im Körper eines Mannes zu leben. Das mag der größte Schritt gewesen sein, dem aber zahlreiche weitere Riesenschritte folgen würden. Wie reagieren Familie und Freunde, die Psyche, die Physis, der Job? Bis dato arbeitete Gazelle höchst erfolgreich als Recruiter, als Mann mit Bart, im Anzug. Alles würde sich verändern. Wenn sie heute zu den erfolgreichsten Comedians des Landes gehört, dann hat sie immer auch ihre Geschichte im Gepäck. Schlau und sensibel, selbstironisch und tolerant auch denjenigen gegenüber, die an Themen wie Transsexualität erstmal herangeführt werden müssen. Das macht sie wirklich gut. Über 1,7 Millionen Menschen folgen ihr und ihrem Partner in den sozialen Medien.
Oh Gazelle, ich freue mich irre, dich jetzt heute in Persona kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Hörbar.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Schon so lange schaue ich mir deine Reels an auf Instagram und weiß auch, was sich da getan hat, was sich da verändert hat. Die verschiedenen, wie nennst du es selbst? Es sind ja nicht Kategorien, aber es sind
Formate.
Ja, Formate ist ein schönes Wort dafür. Und eins davon, für all diejenigen, die dich möglicherweise noch nicht kennen oder in den sozialen Medien nicht so unterwegs sind, damit sie einen Eindruck bekommen, damit ihr einen Eindruck bekommt, in welche Richtung der Humor von Gazelle auch geht. Denn du stehst auf verschiedenen Beinen künstlerisch. Aber eine Sache ist so, dass du den Deutschen so ein bisschen uns selbst den Spiegel vorhältst, auch dir selbst. Und ich habe mir jetzt einfach mal ein Reel rausgepickt, ein Video. Typisch heißer Sommer, ich glaube, das heißt 38 Grad.
Hallo, das ist warm, ne? Puff, mir rutscht schon über die Sonnenbrille von der Nase, ne? Von Schwitzen. Das kühlt sich ja auch nachts nicht mehr ab. Wir schlafen nur mit Laken. Ich sag Ihnen, wie das ist. Also wir schlafen nackt. Wie ist es bei Ihnen unterm Dach? Sie müssen auch morgens die Rollos runter machen. Ne? Sie lassen ja die ganze Sonne rein. Ist Ihnen nicht warm mit den Socken? Ventilator geht mir auf den Nerven. Immer dieses Sim, Sim. Ich halte das aus. So schlimm ist ja auch nicht. Klimaanlage? Ja, Klimawandel, sag ich nur. Haben Sie einen 14er Eiswürfel von? Wir haben nur eine 10er. So schnell kann ich die gar nicht einfrieren. Da habe ich die schon weggelutscht, alle. Boah, mir läuft das Wasser schon so vom Stehen runter, ne? Freibad, da stehen die schon seit 8 Uhr morgens, stehen die da schon bis an die Straße. Pommes hätte ich Lust drauf, aber stelle ich mich dafür da an? Nee. Sommer ja, aber bei 25 Grad reicht es auch. Das war ja heute um 8 Uhr schon so warm, ne? Und im Laden, da haben die dann schon die Klimaanlage an, ne? Da friere ich dann immer, ne? Das ist ja auch ein Witz. Die Nachbarin, die hängt immer so ein nasses Tuch auf, ne? Finde ich auch pfiffig. Ja, immer noch mal kühlen Waschlappen, ne? Auf die Stirn vorm Schlafen gehen. Ja, Urlaub auf Balkonien, sag ich immer, ne? Ist doch hier schön. Wofür habe ich den denn, ne? Ich habe vorhin mit so einem Chlorspray, habe ich das Bad sauber gemacht, jetzt riecht das bei mir auch wie im Freibad.
Ja, wunderbar. Also in der Art gibt es einige Reels, einige Videos und du bist bekannt geworden mit Herbert und ich, glaube ich, oder so ähnlich hieß das. Wir kommen da später drauf. Ich wollte jetzt nur all denjenigen, die dich noch nicht kennen, so einen kleinen Eindruck schon mal geben. Und das ist schon echt ein anderer Schnack, wenn du jetzt dein Leben heute und dein Leben vor 10 Jahren siehst, ne? Das ist ein Riesenschritt.
Da muss ich ganz oft drüber lachen. Also ich glaube, ich glaube bei fast jedem Video, das ich drehe, gibt's immer mindestens 1 bis 10 Sekunden, wo ich denke, was machst du ja eigentlich? Es ist schon eine total witzige, spannende Entwicklung, aber auch eine absurde.
Aber auch, also als Content Creator, es gibt jetzt viele Leute da draußen mit Sicherheit, die gar nicht so aktiv in den sozialen Medien sind oder auch sagen, Insta ist überhaupt nicht mein Ding oder TikTok oder so. Bitte nicht gleich die Augen verdrehen, weil Content Creator ist einfach, gehört jetzt einfach zum Common Sense, wenn man so will. Menschen, die in den sozialen Medien Inhalte zur Verfügung stellen und vielleicht auch unterhaltsam gerade, nennt man so. Mhm. Und sie schöpfen oft aus sich selbst oder haben Menschen um sich herum, die ihnen helfen. Wo wären all diese Gedanken und diese Pointen und diese Gags gelandet, wenn es die sozialen Medien nicht geben würde?
Ja, die wären da in meinem Kopf geblieben, leider. Also im Prinzip ist es ja auch nur, der Content, den ich mache, die Videos, die ich drehe, sind die Sketche, die ich eigentlich schon immer machen wollte. Ne? Also früher habe ich die Wochenshow geschaut, ich habe Anke Engelke schon immer geliebt und ich habe auch Lady Kracher geliebt und so halt so Shows, wo irgendwie satirisch Situationen aus dem Alltag gezeigt wurden. Das habe ich schon immer geliebt.
Mhm. Und du hast ja auch selbst Theater gemacht.
Ne? Ich habe auch selbst ein bisschen Theater gemacht, genau. Auch über viele Jahre eigentlich, so ein bisschen war es gar nicht, aber es war halt eben, das war halt nicht hauptberuflich oder als Festanstellung oder sowas. Und dann irgendwann kam die Möglichkeit, weil halt Covid war und alle waren zu Hause und irgendwie fehlte mir die Bühne und dann habe ich das in meine Kamera reingesprochen und so habe ich mir mein eigenes Sketch-Comedy-Format quasi selber auf TikTok erstellt, wenn man so möchte, oder auf Instagram.
Vielleicht gibt es das schon, aber wenn nicht, dann habe ich gerade eine Spitzenidee. Ich glaube, unglaublich viel ist entstanden durch Covid. Also viele schlimme Sachen. Es gibt so viele Leute, die nach wie vor wirklich, die ihre Jobs nicht mehr machen konnten. Restaurants, irgendwelche Klitschen, Agenturen, die schließen mussten, Menschen, die nach wie vor krank sind. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Es ist aber auch echt einiges Positive entstanden. Ne? Und eigentlich müsste man daraus mal auch so eine Reihe machen oder einen Podcast.
Ich hab da gesessen und gesagt, boah, TikTok, gar keine Lust drauf. Ist mir viel zu anstrengend, gar keinen Spaß, macht mir das. Und wäre vielleicht nicht diese Situation gewesen, dass man so mit auf sich selbst gestellt wäre ohne die Bühnen. Vielleicht hätte ich TikTok niemals installiert und gedacht, ich lade jetzt ein Video hoch. Das war schon der Situation geschuldet, die wir da alle gemeinschaftlich erlebt haben zu der Zeit.
Was ich sehr mag und sehr ungewöhnlich finde, ist, dass, das weiß ich aus vorangegangenen Interviews, die andere Leute mit dir geführt haben, wenn das, was jetzt hier gerade passiert, das ist sehr groß und das wächst, man kann dem zusehen. Wenn du eine Aktie wärst, dein Pfeil würde echt nach oben gehen. Aber wenn es das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben würde, wenn dieser Pfeil irgendwann abstürzt oder so, gehörst du zu den wenigen Leuten, die sagen, ja, ich würde auch gut in mein altes Leben, man kann nicht in sein altes Leben zurück, aber in deinen alten Job oder wie auch immer. Ja. Das finde ich sehr, sehr ungewöhnlich und das gibt dir natürlich auch eine gewisse Sicherheit, ne?
Absolut. Und ohne diese Sicherheit wäre ich auch nie in diesen mutigen Schritt gegangen, Vollzeit-Content-Creatorin und Comedian so zu sein. Mhm. Also ich bin ja von Köln, bin ich ja nach Berlin. Und da habe ich immer gesagt, es gab keinen Grund, aus Köln wegzuziehen, aber ganz viele Gründe, nach Berlin zu ziehen. Und ich bin immer noch gerne in Köln. Und es gab auch gar keinen Grund, diesen Recruiting-Job an den Nagel zu hängen. Mhm. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich war zu der Zeit in einem tollen Team, tolles Unternehmen. Aber es gab irgendwie ganz 1000 Gründe, das zu lassen und was Neues zu wagen.
Ja, machen Sie sich auf was gefasst. Lernen wir alle gemeinsam Gazelle kennen, weil wir begegnen uns heute auch zum ersten Mal. Ich kenne dich aus deinen Videos und ich habe auch dein Buch gelesen, das du gemeinsam mit deinem Partner, ist Partner richtig?
Partner ist super.
Partner geschrieben hast. Dazu kommen wir später. Wir haben wirklich viel Zeit und wir lernen die Musik deines Lebens kennen, was natürlich wirklich toll ist. Vielleicht kannst du zu jedem Song, denke ich gerade, mir ein Outfit sagen. Aber ich glaube, im ersten weiß ich nicht. Du sitzt jetzt gerade vor mir, es ist so toll. In einer Trainingsjacke mit ganz vielen Cutouts, in einer feinen schwarzen Trainingsjacke mit vielen Cutouts, die durch eine rosa Bordüre und zahllose rosa Schleifen gehalten wird. Das ist schon was sehr, sehr Ungewöhnliches. Song 1 hast du deinem Auftritt, glaube ich, in der Caroline Kebekus Show möglicherweise gewidmet oder überhaupt ihr. Du warst dort zu Gast und hast dann im Vorprogramm von Caroline Kebekus gespielt. Also irgendwie, okay, vor 30.000 Leuten. In der U-Bahn-Arena. Vielleicht hören wir erstmal den Song. Für welchen hast du dich da entschieden?
Alles wird sich ändern.
Caroline Kebekus.
Friedrich will es ausmerzen, es lässt ihm keine Ruhe. Klöten Josef 18 stimmt ihm auf Twitter zu. Ihr verschandelt unsere Sprache, das ist Diktatur. Da könnt ihr jeden fragen, zumindest Dieter nur.
Radio 1, die hörbare Rust. Gazelle ist heute hier zu Gast. Sie ist Comedian, sie ist Influencerin, hat das selbst irgendwie über 700.000 Followerinnen und Follower. Und dann gibt es noch diesen gemeinsamen Account, glaube ich, den du mit deinem Partner hast, über 1,7 Millionen. Glaube ich, das ist schon, wow, das sind schon Zahlen. Du sitzt vor mir, du bist die Ruhe selbst, total entspannt, das finde ich auch so toll. Gendern, gehen wir nochmal auf diesen Song ein. Es ist doch wirklich interessant, dass dieses Thema die Leute wahnsinnig macht, triggert bis zum Get-No. Mm. Ich meine, hätten wir sonst keine Probleme, keine Kriege, keine Klimaerwärmung, könnte man vielleicht sagen, ja, sowas wie das Sommerloch. Was ja, ist da los? Warum macht das die Leute so wahnsinnig?
Ja. Also ich glaube, ich habe bis heute, und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit inklusiver Sprache und mit Gendern, keine eindeutige Antwort gefunden, weil ich glaube, so ehrlich sind viele Menschen gar nicht zu sich selbst und dann auch schon gar nicht zu mir. Aber was ich immer wieder erlebe ist, angenommen, wir blenden jetzt mal aus, dass ich als Transfrau, als Transperson Diskriminierung gibt, dass es ein schwieriger Weg ist mit dir selbst und mit deinem Umfeld. Angenommen, wir blenden das mal aus. Dann finde ich, ist das eine richtig nice Sache, weil trans sein und die Transition selbst, die bringt die Leute mal richtig so zum Schwitzen, weil wie du wechselst deinen Namen. Der Name hast du von deiner Mama gekriegt, der bleibt jetzt. Wieso wechselst du deinen Namen? Und ich denke so, niemand hat mich gefragt, ob ich so heißen will. Meine Mama hat das entschieden und bestimmt mit den besten Intentions. Und da sind die Ersten schon, stehen schon vom Stuhl auf. Dann sage ich ja, pass auf, du musst nicht, es kann sein, dass du dich als Mann nicht mehr als Mann fühlst, sondern dass du dich anders fühlst und dann darfst du anders leben. Boom. Oder nicht jede Frau hat große Brüste oder nicht jede Frau hat eine spitze, feine Nase oder nicht jede Frau oder es gibt auch Frauen mit hohen Stirn und so weiter. Und dann diese ganzen Dinge, die Transidentitäten so aufwühlen, ich glaube, das macht die Leute manchmal so ein bisschen nervös und bringt die ins Schwitzen. Und dann kommt das Gendern. Und da sage ich, pass auf, du könntest jetzt das, was du, wie Caroline Kebekus das so schön besingt, so diese Pause nach dem I oder so, wie Spiegelei, du könntest sagen, MitarbeiterInnen. Und alle so, nein, das sage ich nicht. Ich habe schon immer alle gemeint. Ich glaube, die Leute haben Angst, dass ich denke, ich finde die als Menschen schlimm. Mhm. Das ist aber niemals der Fall. Mhm. Wenn ich sage, bitte nutzt doch diese Sprache oder wenn ich Leute korrigiere, dann würde ich niemals sagen, du bist ein schlechter Mensch. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir alle mit guten Intentionen eigentlich durch die Welt laufen. Aber ich glaube, dass wir alle auch noch ein bisschen mehr machen können.
Ich würde jetzt mal widersprechen, dass wir alle immer mit guten Intentionen durch die Welt laufen.
Vielleicht nicht alle.
Sonst wäre die Welt eine andere.
Da hast
du recht. Ist ja nun mal so. Aber, also ich meine, wir setzen uns zusammen aus so vielen, gerade auch widersprüchlichen Sachen, ne? Also Eigenschaften, Gedanken. Damit muss man sich ja auch erstmal auseinandersetzen. Und vielleicht ist das auch der Sinn des Lebens, nicht verrückt zu werden anhand der eigenen Widersprüche, die man in sich entdeckt.
Ja.
Und ich finde, eigentlich wäre das Gendern ein gutes Trainingsthema, stellvertretend für viele andere Themen, die gesellschaftlich so laufen, dass wir lernen, ich habe auch noch niemanden erlebt, der jetzt zum Beispiel eine queere Persönlichkeit, die darauf besteht, dass gegendert wird.
Genau.
Also ich sehe immer nur Angebote und ich sehe immer nur auf der anderen Seite so verschränkte Arme und so aufgeblähte Nasenlöcher und so, also das wird man ja wohl nochmal und nichts darf man mehr. Und ich denke immer, also Leute, kommt doch mal runter. Ihr müsst es doch nicht machen.
Ja.
Es wäre schön. Und mir ist zum Beispiel der Gap zu viel. Ich versuche die weibliche und die männliche oder ne, wie auch immer so.
Super, ja.
Manchmal aus Zeitgründen lasse ich es weg.
Ja.
Sind aber immer alle mitgemeint natürlich. Und ich finde es auch so schön, wenn ich merke, dass mein Gegenüber, in dem Fall du, eigentlich voll Pro, auch Fehler macht, in Anführungsstrichen,
voll.
Fehler, ne? Also ich, war das die Gay Pride? Oder als du gesagt hast, herzlich willkommen,
meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren,
mein
ja.
Mein Gott, Gazelle, warum bist du so, was sagst du?
Aber here we go, ja. Wir haben uns dran gewöhnt, wir können uns auch umgewöhnen, aber es passiert nun mal und davon geht die Welt nun wirklich nie unter.
Es ist wirklich diese Offenheit. Also ich wünsche mir, das ist genau, was du meinst, die verschränkten Arme, das finde ich total schade. Und das finde ich, das verletzt mich auch. Mhm. Aber wenn die Leute sagen, boah, ich brauche Zeit.
Mhm. Du, dann super.
2, 3 ja, Jahre, bitte nehmen dir 5 Jahre. Ja. Ich habe lange gebraucht. Meine Freundin und Schwester Sibylle, die, liebe Grüße gehen raus, die hat mit Gendern vor mir angefangen. Da habe ich das noch belächelt. Da habe ich gesagt, boah, ist das übertrieben. Mhm. Das war, weiß nicht, 2020 oder so oder 19. Mhm. Und erst später habe ich es verstanden und auch dann habe ich 2, 3 Jahre gebraucht, das zu checken und anzuwenden. Ich erwarte von niemandem, das sofort zu können. So, das ist anstrengend.
Ich gehe mal davon aus, das hoffe ich jetzt einfach mal, dass mindestens 3/4 aller Leute, die jetzt zuhören, sich selbst schon in der Situation ertappt haben, dass sie einen Film gesehen haben oder irgendeine andere Situation, die so kommt, wo man so denkt, oh wow, bei Filmen ist es manchmal am plakativsten, dass man denkt, das würde heute never ever würde das so gedreht werden. Und zwar nicht, weil wir so eine ganz fancy, liberale, feministische Gesellschaft schon sind, sind wir ja leider noch nicht. Und trotzdem verschieben sich die Dinge wie in so einem Uhrwerk, so ein kleines bisschen in die richtige Richtung.
Total richtig, ja.
Manchmal werden sie zurückgedreht, in anderen Ländern werden sie sehr stark zurückgedreht. Na, da muss man einfach gucken, dass es immer in Bewegung bleibt, in die richtige Richtung weitergeht. Aber das ist ja auch schon ein schönes Gefühl zu sehen, dass sich da dann doch was getan hat, auch in einem selbst.
100%.
Auch wenn man selbst gedacht hat, ne, wie du eben dich selbst als Beispiel genommen hast, auch als es losging mit den Buchstaben, ich so, ja, LG und was dann da noch, also so A, B, C, D, E, weiß ich jetzt nicht, ich kann mir das nicht merken. Und jetzt bin ich so LGBTQIA+ und es geht mir zack über die Lippen. Aber mit den Begriffen männlich und weiblich habe ich meine Probleme. Vielleicht können wir darüber ja noch sprechen.
Ich auch. Ja, voll.
Gut, wieder Musik. Die Spice Girls. Spice up your life. Also wenn du etwas gemacht hast, dann hast du ja wohl dein Life abgespiced. Absolut. Wofür steht dieser Song in deinem Leben?
Die Spice Girls waren für mich, glaube ich, der erste unterbewusste Einfluss von feministischer Musik und feministischen Icons zu meiner Zeit. Also ich meine, dieses Girl-Power-Thema, die waren rotzig, die waren frech, die sind InterviewerInnen in den Mund gefallen. So, die haben sich einfach so gezeigt, wie sie sind. Unabhängig davon, dass es natürlich auch irgendwie eine gecastete, sehr inszenierte Version von etwas war, waren die Spice Girls für mich extrem wichtig. Ich habe die Tische zusammengeschoben
für
mein Kinderzimmer. Ich hatte so einen Holztisch, so mit einer weißen Platte und so grüne Stählen. Weiß nicht, ob die noch welche haben, aber das hatte ich als Kind. Und dann habe ich das zusammengeschoben, mich auf den Tisch gestellt und dann vom Fernsehen auf Videokassette das Konzert aufgenommen, mir dann nochmal angeguckt und nachgetanzt.
Vor jemandem? Also hattest du deine Schwester vielleicht als Publikum?
Nein.
Ja, du hast da alleine gestanden, hast du in eine Bürste gesungen oder in was?
Nee, ich war hauptsächlich fokussiert auf den Tanz. Das war schon schwer genug. Aber,
wahrscheinlich hättest du da schon gedanklich Headsets, ne, die einfach schon so die Mikros, war's, die schon irgendwie am Gesicht klebten.
Ich habe ein Headset getragen.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten. Mein Gast heute ist Gazelle, Video-Content-Creator, Autorin, Comedian, Recruiterin.
Das stimmt. Hundemama.
Hundemutter und Mensch.
Und Mensch.
Gendert man eigentlich im Englischen? Ist das, also würde man Recruiterin sagen? Nee,
das muss man immer so ein bisschen geografisch sehen. Im Englischen geht man dazu über, nur Manager zu sagen, auch für Frauen. Aber das ist historisch eine andere Chose.
Mitgemeint, genau. Ne? Das ist auch wieder so. Wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, na dann gute Nacht, Marie. Ja,
also irgendwie, lass mir nichts verbieten von dir jetzt.
1988 bist du in der Nähe von Dortmund zur Welt gekommen und aufgewachsen als, so hast du es auch schon formuliert, Ruhrgebietskind. Mhm. Na, das klingt ja so, als hättest du da so einen ganzen Koffer voller Attribute schon mal. Wie sind denn Ruhrgebietskinder?
Also, das ist erstmal der Dialekt.
Ja,
der
liegt, kannst du gerne ein bisschen weitermachen, finde ich super.
Also, das ist, was du zu sagen hast, das sagst du. Mein Vater ist Dachdecker, meine Mama ist Reinigungskraft. Das heißt, auch sehr bodenständig. So, einfach
bodenständig. Ein Dachdecker ist ja wohl nicht bodenständig.
Der ist mehr so ganz auf dem Dach. Das stimmt. Ja, und immer so, du sagst, wie es ist, und auch der Humor kommt nicht vom Lächeln. So, den musst du verstehen. Also der Humor ist da, aber du siehst ihn nicht, aber du hörst ihn, aber es musst du verstehen. Und Currywurst, ne, Currywurst.
Der Humor kommt nicht vom Lächeln, das ist wirklich ein schöner Satz. Mhm. Ja, okay. Würdest du sagen, dass dem auch eine gewisse Resilienz innewohnt? Also weil das auch ein Landstrich ist oder auch ein Gebiet ist, das ja auch ganz schön immer schon in Mitleidenschaft gezogen wurde in die andere Richtung.
Also genau, das stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Da könnte ich mal zu philosophieren. Ich frage mal meinen Therapeuten am Freitag. Aber ansonsten, glaube ich, hast du recht. Insofern Resilienz, als dass ich mit einem sehr eindeutigen Wertekonstrukt oder Wertekorsett sozusagen aufgewachsen bin. Und die Werte waren, du hilfst anderen, du bist nett zu anderen, ne, und du sagst, wie es ist, wie gesagt, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, wir lästern nicht über andere, wir gucken immer auf uns, so, ne, und wir versuchen und hart arbeiten, natürlich, da so, das natürlich, klar. Immer hart arbeiten, immer alles geben. Und das hilft mir auch bis heute, also so ein bisschen zu navigieren. Also ich kann das gar nicht mehr ablegen, dass ich nicht denke, so, ich habe ja schon immer, vorhin habe ich ja schon so naiv gemeint, wir gehen alle mit guten Intentionen durch die Welt. Und, genau, also ich glaube, das ist so ein Wertekorsett, das ich definitiv mitnehme, ja.
Das wird möglicherweise aber auch sehr auf deine Eltern zurückfallen. Das ist ein tolles Wertekorsett. Mhm. Das ist, daraus könnte man neue 10 Gebote verfassen oder andersrum sagen, ja, im Grunde war die Idee der 10 Gebote war vielleicht gar nicht so verkehrt, um sich nicht ständig gegenseitig totzuschlagen und nett zu sein miteinander und sich zu helfen und so. Mhm. Ich will nicht ausschließen, dass es auch vielleicht Familien gibt und Ruhrgebietskinder, die mit einem anderen Wertekorsett möglicherweise erzogen wurden oder aber durchs Leben heute gehen, aber wie schön, dass sich das bei dir verfangen hat, dann kann ich auch besser einordnen, dass dein Vater, den ich kennenlernen durfte, weil dich deine Eltern, glaube ich, begleitet haben zum Kölner Treff, ne? Die wurden zwischengeschnitten. Ganz sympathische Menschen, würde ich jetzt sagen. Ich meine, was sagen Bilder, aber das habe ich mir so zurechtgelegt. Und in einem Interview hast du mal gesagt, wenn du nach Haus kamst mit einer guten Note, mit einer 2+, dann wurde jetzt nicht das Feuerwerk gezündet, sondern es hieß, ja, aber wieso denn keine 1? Mhm. Und das kann man ja so oder so interpretieren. Da kann man ja auch sagen, was ist denn das für ein Druck? Was ist denn das für ein, ne? Aber wie würdest du es mit deinem Wohlwollen interpretieren?
Das interpretiere ich nicht nur mit Wohlwollen. Das hat 2 Seiten auf jeden Fall. Also das hat, ich fange mal mit der Seite an, die mich bis heute beschäftigt. Mhm. Das ist die Seite, dass ich das Gefühl habe, wann bin ich eigentlich gut genug? Wann bin ich eigentlich fertig? Wann habe ich eigentlich das Gefühl, ich habe es endlich geschafft? Und das war ein Treiber für meine Karrieren, sag ich mal. Also auch im Recruiting war ich in der Teamleitung. Ich habe mich auch in meinem Fachwissen sehr stark etabliert. Ich sag mal, in dem Recruiting-Umfeld, in der Recruiting-Branche. Und ich habe immer viel gearbeitet und auch mal gerne gearbeitet. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber eben, das führt eben dazu, dass ich immer wieder dachte, wann ist denn jetzt die 1+ da? Weil es gibt ja dann noch die 1+ Sternchen. Und dann gibt es ja noch das Zertifikat oder weiß ich nicht. Also ich wollte dann immer weiter. Und das war eine Entwicklung der letzten Jahre zu verstehen, dass ich jetzt erstmal überhaupt so arbeiten gar nicht mehr so priorisieren möchte, sondern zum Beispiel eine romantische Beziehung priorisieren möchte oder Freundschaften oder sowas. Das Schöne war aber, dass mein Papa auch immer gesagt hat, ich kam dann nach Hause, ich habe gesagt, Papa, das war eine 2. Und dann sagte der Papa, wieso keine 1? Dann sage ich, das war die beste Arbeit der Klasse, Papa. Das hätte man nicht besser machen können. Da hat der Papa gesagt, was sind mir die anderen, die sind mir egal. Du guckst auf dich.
Das ist toll. Warum
hast du keine 1? Und das ist auch hilfreich, weil viele haben so ein Vergleichsthema. Davon bin ich ein bisschen verschont, da würde ich sagen.
Wir sind ja wir gehen durchs Leben und projizieren irre viel in andere hinein. Mhm. Oft zu unserem Nachteil.
Genau.
Auch so eine Frage, ne? Warum muss oft gar nichts mit der Erziehung zu tun haben? Also dein Vater wollte wahrscheinlich auch und will es mit Sicherheit bis heute, dass es dir einfach gut geht.
Genau. Ne?
Und letztendlich hat ja auch diese Form der Selbstdisziplin, wir sprechen hier immer mal wieder, dieses Thema kommt immer mal wieder hoch. Und ich weiß, dass das Wort an sich so ein bisschen so wie mit Chrom überzogen ist. Das hat keine große Lobby, ne? Selbstdisziplin ist nicht weich. Ist aber ein Muskel, der, wenn man ihn nicht reißt, der einem ganz gut helfen kann in vielen Bereichen.
Absolut, ja, richtig.
Und der wird wahrscheinlich in der Zeit damals angelegt worden sein, von der du jetzt gerade gesprochen hast.
Definitiv. So Sätze. Also immer, ne, so, mein Kind macht mal Abitur. Das war immer so gesetzt, weil mein Vater das nicht, ich hatte nicht die Möglichkeit, meine Mutter auch nicht. Die Familie kam aus Polen, da war erstmal arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mhm. Die Kinder erstmal Familie, so, also ganz natürlich auch andere Werte. Ne? Die sind beide in den 50ern geboren. Und die, oder auch sowas dann später, Anfängerjahre sind keine Herrenjahre. Meine erste Zeit im Job habe ich quasi nur gearbeitet, obwohl ich auch damals in einer zu der Zeit sehr glücklichen Beziehung war, habe ich das komplett vernachlässigt, weil ich dachte, du musst jetzt arbeiten. Und auch immer der Wunsch, weil wir eben auch in einer einkommensschwachen Familie waren, Geld zu verdienen. Und da kam mir dann dieser Muskel auch zugute, weil ich dachte so, ich möchte jetzt erstmal, weil ich möchte nicht, erstens möchte ich meinen Eltern zurückgeben, ich möchte meinen Eltern finanzielle Sicherheit schaffen, aber gleichzeitig möchte ich für mich erstmal so eine Sicherheit schaffen, die wir eben so nicht hatten zu Hause. Und da war der Muskel schon mal gut.
Ja.
Bis heute.
Ja. Ja, absolut. Ist auch eine Sache, die ich gerade auch Mädchen und Frauen immer wieder gerne, ne, also nach wie vor ist es ja so, dass das weiblich gelesene Personen gerne für ihr Äußeres gelobt werden nach wie vor. Ne? Also so dieses, wow, du bist aber schlau und so. Es ist, man muss sich nur an so einen Spielplatz stellen manchmal, ne? Da werden immer noch ganz, ganz große Unterschiede sichtbar und auch kommuniziert. Und insofern, das ist schon toll, wenn Mädchen es schaffen.
Und ich muss aber auch, da muss ich aber trotzdem das einordnen, dass zum Beispiel, mein Partner ist auch trans und ich sag's mal jetzt für jetzt, lassen wir es mal kurz so stehen, in eine andere Richtung. Ich bin ja Transfrau, eher in eine andere Richtung, lassen wir es mal kurz so stehen. Wir reden ganz viel darüber, dass wir aber ja trotzdem, er ist weiblich sozialisiert, ich bin männlich sozialisiert. Und er sagt auch manchmal, wenn ich dann so ein gewisses Selbstbewusstsein habe, dass es trotzdem auch die männliche Sozialisierung ist. Das ist natürlich trotzdem Multifaktor. Also ich war ja trotzdem sehr feminin und habe trotzdem wahnsinnige Herausforderungen für mich gehabt. Aber wahr ist, dass ich mit einer anderen Confidence aufgewachsen bin, trotzdem, als er.
Damals. Mit einem anderen Selbstbewusstsein.
Richtig, ja. Genau, danke.
Ja, es ist irre. Gut. Wir gehen in den nächsten, es verleitet so, in die letzten Kapillare vorzudringen, weil dieses, und es ist aber auch gefährlich, weil es in alle Richtungen verzahnt ist, dieses Thema. Mhm. Ich finde es irre spannend und ich hatte auch gerade neulich ein Gespräch mit Matze Hilscher, der letzte Woche wurde das ausgestrahlt in der Hörbar. Und wir haben gemerkt, irgendwie, es gibt diese Themen, die sind so verzahnt und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu schnell zu sagen, oh nee, da habe ich jetzt gerade keine. Weil man weiß, es ist ein Angang, ne? Weil das ist nicht so ein, kann man schlecht so einfach so ein kleines Ding rauspicken. Aber diese Themen müssen warm bleiben, die müssen durchblutet bleiben, die müssen bei uns bleiben, damit wir sie nicht aus einer Bequemlichkeit heraus nicht mehr diskutieren.
Ja,
absolut. Es gibt da eh nicht das eine richtig oder falsch. Also insofern, die Scissor Sisters hast du mitgebracht mit I Don't Feel Like Dancing. Warum?
Naja, also zu meiner Zeit gab es halt irgendwie nicht so viel, was mir eigentlich irgendwie den Weg hätte weisen können für die Person, die ich heute bin, leider. Also es gab damals nur wenige, zum Beispiel homosexuelle Männer überhaupt im Fernsehen, als ich Teenagerin war. Und Transpersonen waren noch viel schlimmer. Es gab irgendwie Leslie Nielsen, die nackte Kanone oder Jim Carrey in Ace Ventura.
Es gab Tutsi.
Und Tutsi habe ich damals nicht gekannt.
Aber das war ja auch, Tutsi war ja auch, ne, auch nur verkleidet, ein Mann als Frau verkleidet. So.
Genau, richtig. Und halt in diesen Filmen, die ich gerade genannt habe, wenn da halt, als da rauskam, oh, das ist eine Transperson, dann haben sich alle erbrochen in der Szene. So, das war ganz verstörend. Also das war halt was, das willst du nicht sein, das möchtest du nicht. Und dann kamen die Scissor Sisters und ich war so dankbar. Ich habe I Don't Feel Like Dancing gesehen, auch das Musikvideo, mein Gott, ist das wild, also das kann man sich nicht vom ersten Kaffee angucken, da passiert viel zu viel. Und dann habe ich da Hausarbeiten drüber geschrieben in der Uni zum Glück und habe das so richtig absorbiert. Und es war einfach, das ganze Album ist einfach fantastisch, ist so mutig, es ist laut, ist extrem queer. Und das hat mir eine Confidence gegeben, die mir irgendwie andere Musik gar nicht geben konnte zu dem Zeitpunkt.
So I'm feeling alone when I hear that step sound.
Gazelle ist heute hier zu Gast. Sie ist Comedian, Buchautorin, Content-Creatorin, Influencerin, so vieles. Und ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, uns trennen ja einige Jahre. Du bist Jahrgang 1988, ich bin 67, Jahrgang 67. Und interessanterweise, es stimmt, es hat sich gar nicht so viel getan damals, medial, so dass man sagen konnte, na, es war, also in meiner Zeit war es Hella von Sinnen, war die einzige lesbische Frau der Welt.
Ja.
Naja.
In das Universum.
Ja, es gab ja keine zweite, so, wo denn? Sonst hätte ich sie ja irgendwo gesehen. Ja,
Dirk Bach war dann der.
Dirk Bach war homosexuell, genau. Und Harpe, natürlich.
Harpe Kerkeling.
Harpe Kerkeling, ganz klar. Und dann gab es noch fürs Feuilleton, gab es noch Rosa von Braunheim, der dann eben geoutet hat, bei Alfred Biolek, auch Alfred Biolek.
Stimmt.
Ne, so. Also es gab ein paar und da wurde dann, bei einigen wurde so ein bisschen so, ja, die hat nie eine Freundin, die hat keine Frau dabei.
Ich habe den
so
mal gesehen auf so einer Bar
Ne? Aber dann kam Anne Will raus. Ne? So, und das war schon mal, fand ich,
das war krass.
Das war ein Sprung. Das war ein Sprung, weil man sagte, so, die Leute sagten so, ach, das hat die doch gar nicht nötig, die sieht doch so gut aus, wieso ist die denn lesbisch? Und solche Sachen hörte man. Ne?
Ja, auch
man so
wir dachte, sind vom, Entschuldige, ich unterbreche, wir sind halt auch vom Comedy oder von Entertainment auf einmal in der, ne, in der Allgemeingesellschaft.
Politik und so.
Politik. Ernsthafte Nachrichtenerstattung. Und es waren jetzt nicht nur queere Menschen, die einfach nur bunt, schrill und gehen, nur Party machen, sondern, ach so, die sind Menschen mit seriösen Berufen.
Und eine gute Repräsentantin, ne, wo man dann so dachte, okay, schön. Also da habe ich mich wirklich gefreut für alle, die so dachten, okay, schön, macht mir Mut, stärkt mich irgendwie, was dann auch immer weiter passierte. Aber ja, klar. Und dann gab es doch, wann war das denn, diese Serie, hieß sie nicht sogar Queer?
Es gab Queer as Folk, genau.
Queer as Folk.
Richtig, die habe ich nachts heimlich auf Videokassette aufgenommen.
Und The L-Word, eine amerikanische Serie, eine hervorragende Serie. Richtig,
super
richtig,
richtig
gut.
Super wichtig auch.
Aber vorher fiel mir jetzt gerade noch ein, hast du in deiner Generation mit der Rocky Horror Picture Show gar nichts zu tun gehabt?
Doch, und die habe ich auch sehr geliebt und die war auch sehr wichtig.
Okay, ja.
Aber auch hier, Frankenfurter ist auch, ist schon eine tolle Figur.
Aber ein Freak.
Aber genau, es war nicht so, ich bin manchmal hin und her gerissen. Also mein Struggle mit dem ist so, wie, ich möchte nicht, dass erwartet wird, dass alle Transmenschen und alle queere Menschen so sind, wie Anne Will. Aber ich möchte auch nicht, dass alle so sind wie Frankenfurter. Weißt du, wie ich meine? Also ich will nicht immer undankbar sein, weil zum Beispiel Queer as Folk hast du gerade genannt. Queer as Folk war super, aber Queer as Folk hat mir vorgelebt, dass alle schwulen Männer weiß, gut aussehen, total so muscly sind und nur Sex wollen. So, das war irgendwie auch nicht so eine coole, es hat mir auch nicht so
gut,
viel gegeben.
Ja gut, das ist, das verstehe ich. Es ist natürlich auch schwierig und das muss ich dir gar nicht sagen, weil das ist auch Teil deines Lebens. Wenn diese Serien, Filme, Figuren möglicherweise, ohne es zu wollen, dann auch zu so einer Art Vorbild und Repräsentanz werden. Denn auch queer sein, auch homosexuell sein, trans sein, kann ich mir vorstellen oder versuche ich mir vorzustellen, ist ja, du hast es ja schon angedeutet, sehr vielschichtig. Und es gibt mit Sicherheit auch transsexuelle Arschlöcher. Und es gibt ganz super sensible, wunderbare Menschen, die aber niemals den Mut haben werden, sich zu zeigen. Und es ist die ganze Bandbreite, die in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen stattfindet, wird auch im Bereich der Transsexualität stattfinden, denke ich.
Auf jeden Fall, richtig.
Ja, nur, dass man da noch mit einer anderen, tja, dass man da wahrscheinlich froh wäre, wenn man so einen kleinen, diese kleinen Boote, diese kleinen Eisbrecher, wenn man da, weil ihr müsst ja schon nochmal andere Widerstände überwinden, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist auch, genau, also eigentlich, genau, ich habe halt so gedacht, Frankfurter hat mir einige Zeit auch mehr gegeben, zum Beispiel als Queer as Folk, weil ich dann gesehen habe, okay, man kann aber auch einfach ganz außergewöhnlich sein und sich ganz außergewöhnlich zeigen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, und die Facetten zu zeigen. Und dann gab es die Serie Pose zum Beispiel, Anfang der 2010er. Da geht es um die Ballroom-Culture in damals Harlem, New York, in den 80ern, wurde es richtig groß.
Oh, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Und da wurden halt, also erstmal waren das die Realitäten von nicht-weißen Transpersonen. Ja, das war schon mal wunderschön zu sehen, weil die hast du sonst gar nicht gesehen. Ist bis heute immer noch super selten im Mainstream. Oder gar nicht. Ich kenne super viele talentierte, großartige, nicht-weiße Transpersonen, die super qualifiziert sind in der Entertainment und so weiter. Die siehst du aber nicht. So, und bei Pose ist auch so, dass die Geschichten sehr divers waren. Also die unterschiedlichen Frauen hatten auch unterschiedliche Leben. Die eine war Unternehmerin, die andere hat die große Liebe gesucht. Die dritte hatte irgendwie ihren eigenen Weg, die wurde Model. Und da ging es halt darum, was für ein Schönheitsideal eigentlich in den Medien ist und so weiter. Also das war einfach eine diverse Darstellung verschiedener Transrealitäten. Das war ganz, ganz toll. Da habe ich ganz viel geweint, ganz viel geweint. Guckt das nur, wenn ihr da sattelfest seid. So.
Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt, aber ich habe, glaube ich, die ersten beiden gesehen.
Ah ja,
Nun bin ich kalt wie Stein, nee, hart wie, ich habe nicht geweint, aber es hat mich sehr mitgenommen, ich fand es super. Ja. Also ich fand das wirklich interessant und auch einfach gut gemacht. Also selbst wer sich für das Thema an sich, ne, dieses Tanzen und dieses Posing und dieses Darstellen und diesen Wettbewerb auf dieser Ebene, interessant auch, ne, schön, Ballroom, also dass so Houses gegeneinander antreten.
Voll.
Das hat so eine, es ist nicht unehrgeizig, aber es ist friedlich und friedvoll. Und das ist das Schöne daran, ne? Das zu sehen. Also eine wirklich gute Serie, stimmt. Schön, dass du mich daran erinnerst. Ich muss mir die nochmal angucken. Hast du viel fern geschaut als Kind?
Ja, ganz viel. Und auch noch so, ich bin die Generation, samstags wurden große Unterhaltungssendungen
ja, naja, aber ja. Ja, ja, mit zumeist männlichen Moderatoren.
Genau.
Ja, na klar.
Und sonntags Tatort.
Ja.
Immer Tatort.
Ja. Okay, aber da habt ihr euch da als Familie zusammengesetzt und das geguckt?
Genau. Das war so, das wollte ich auch, das habe ich auch total genossen. Ich glaube auch bis so 16, 17 habe ich das auch, glaube ich, noch gern gemacht. Muss ich aber nochmal meine Mama fragen, ob das wirklich so war.
Wie würdest du in der Rückschau, entweder weil du dich deiner eigenen Erinnerungen bedienst oder aber weil du auf die deiner Mutter oder Eltern zurückgreifst, wie würdest du sagen, wann wurde bei dir klar, in dir klar, okay, irgendwas läuft hier anders, weil der Sprung, möglicherweise homosexuell zu sein, ist ja schon für ein Kind, für einen Jugendlichen, ist ja sowieso schon ein Oha. Man will doch eigentlich sein wie die anderen, ne? Man will ja nicht anders sein. Ist es bei dir über eine Homosexualität oder eine vermeintliche Homosexualität gegangen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wenn ich da drauf schaue, uns war allen schon ganz früh klar, dass ich irgendwie jetzt nicht bin wie die anderen Jungs. Ne? Mein Papa hat auch immer gesagt, ach Mann, willst du nicht Fußball spielen? Willst du nicht Tennisspieler sein? Und ich wollte eigentlich mit Barbies spielen. Und ich hatte so einen Kinderwagen mit so einer Puppe und hatte auch Barbies und so weiter. Und das war für meine Eltern überhaupt gar kein Ding. Die Einordnung war aber nicht da. Und ich glaube auch da, weil das Wissen fehlte. Also ich glaube, heute würden vielleicht meine Eltern mit einer Schulpsychologin sprechen oder mal mit anderen Eltern sich austauschen oder sich informieren im Internet. Damals habe ich einfach gerne mit den Mädchen abgehangen und habe Mädchensachen gemacht und niemand hat sich was dabei gedacht. Und das habe ich ja dann auch irgendwann abgelegt, als das Mobbing stärker wurde in der Schule und weggesteckt, weil ich dachte so, ich wäre schon gern Mädchen, aber das geht ja nicht. Ich bin ja ein Junge, deswegen geht das nicht. Deswegen habe ich das vergessen und verdrängt. Versucht mich zu maskulinisieren, wobei ich das auch dann wieder quasi im Kontrast oder quasi, wobei das ja auch in Spannung war dann mit meiner Homosexualität sozusagen, weil ich dann auch, ich war ein femininer Junge dann zu der Zeit und dafür würde ich auch gemobbt und so weiter. Also das hatte sich schon, wir haben alle quasi davor gestanden und haben das gesehen, aber die Einordnung, die kam jetzt eben erst mit 32.
Ein femininer Junge ist ein Junge, der, weiß ich nicht, also ich sehe einen Jungen in meinem Dunstkreis heranwachsen und habe ausreichend Einblick, dass ich sehe, dass der sowohl ein Ballettröckchen hat, als auch ein Feuerwehrhelm und diese ganzen vermeintlich geschlechtsspezifischen Dinge. Also ich glaube, dass die Eltern da ganz, ganz viel richtig machen, weil sie den genau so sein und machen lassen, wie er will.
Ja.
Und wonach ihm ist. Und ich glaube, dass man einem Menschen generell damit den größten Gefallen tut, weil er sie erst das ausbilden kann, das zeigen kann, was schön ist, ne? Was Spaß macht, womit man sich auch sicher fühlt. Was ja nicht heißt, dass man muss ja auch neue Sachen kennenlernen, ne? Also um stärker zu werden, um zu reifen, um was auch immer. Also hast du einen Freund damals gehabt, einen männlichen Freund, der an deiner Seite war?
Ja. Also es gibt tatsächlich zwei Menschen, an die ich sofort denken muss. Und zwar hat das in der weiterführenden Schule, das ist in NRW gewesen, also war ich 5., 6. Klasse, ging das auch wieder los mit, so da haben die Jungs sich damals profiliert damit, dass sie nicht mehr mit Playmobil spielen.
Über welches Alter reden wir?
11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, wo dann die Jungs gesagt haben, wir spielen nicht mehr mit Playmobil. Und ich habe dann neben diesem Jungen gesessen und gesagt, also ich spiele noch gern mit Playmobil. Und er sagt, ich auch, willst du mal zum Spielen zu mir kommen? Und daraus wurde dann eine wunderschöne Freundschaft. Und das ist tatsächlich ein Freund gewesen, der, ich sag mal, der hat jetzt 2 Kinder, eine Frau, ein Haus und war, ist immer so, arbeitet in der IT. Also so, wie man so ein bisschen so einen Durchschnitts-Christian, sag ich mal, beschreiben würde vielleicht. Der aber immer an meiner Seite war und der hat mich auch immer so genommen, wie ich war, als auch mein Outing war. Ein paar Jahre später, da hat er mich so genommen, wie ich bin. Und dann mit 16 gab es meinen ersten Freund aus der Stufe. So, und das war ja natürlich auch nochmal, das war auch eine männliche Person, die auch ganz anders schwul gelesen wurde, denke ich. Das war auch nochmal gut für mich auch und für meine Erfahrung.
Du warst die erste Person an deiner Schule, die sich als homosexuell geoutet hat.
Nach meinem Wissen, ja, genau. Mhm. Die das auf jeden Fall so offen gemacht hat.
Also, ja. Wie hast du das gemacht?
Das hat sich ganz schnell rumgesprochen.
Also du hast es jemandem anvertraut und darauf gesetzt, dass das viral geht.
Richtig. Ja, auf Klassenfahrt weiß ich noch.
Und das passierte dann auch.
Und das passiert auch.
Denn in der Pubertät und wo alles so ein bisschen oder auch kurz danach, komischerweise denken ja Jungs immer, wenn sie hören, dass ein anderer Junge schwul ist, dass der sie bestimmt ganz toll findet und sofort anmacht.
Ja.
Also als wäre das ein Naturgesetz, ja? Als hätte man da nicht auch Vorlieben, Geschmäcker, nee, total. Den finde ich so. Und reagieren dann im besten Fall still und im schlimmsten Fall albern oder offensiv. Was ist dir denn passiert?
Alles davon mal, würde ich sagen. Also ich glaube, tatsächlich, aber ich glaube, die entspannendste Entwicklung war eigentlich, dass ich halt viel in der Grundschule weniger mittelbar als in der weiteren Schule, ganz mittelbar wegen meiner, ich sag mal, Feminität gemobbt wurde, weil wie ich laufe, du läufst da wie deine Mama, wie eine Frau, wie Mädchen, das geht ja gar nicht, wie ich spreche, wie ich mich artikuliere. Und als ich dann gesagt habe, ich bin schwul, da war auf einmal Schicht im Schacht, da waren alle so, ja gut, jetzt wissen wir Bescheid. Und da waren alle voll korrekt. Vorher war das so, nicht, dass du mich anflirtest oder ich will nicht mit dir in einem Raum sein oder du bist komisch und ich will mich vor dir nicht ausziehen. Aber irgendwie, als es dann out war, da wurde es irgendwie entspannter. Vielleicht lag das aber auch am Alter. Da waren wir auch inzwischen alle schon so 17, 18. Das war eine interessante Erfahrung.
Das glaube ich. Aber nur eine Zwischenstation.
nur ein Zwischenstopp. Da waren wir noch nicht fertig.
Fertig ist man, glaube ich, sowieso nie. Wann ist denn genug? Ich glaube sowieso, nee, dass dieser Punkt gar nicht kommen wird, wenn wir ihn nicht irgendwie als Zwischenstation begreifen in uns.
Ja.
Wenn eine andere Lösung hat, hörbar@radio1.de, bitte schreiben Sie uns.
Auch mir.
Ich leite es dann
bei
weiter.
Instagram.
Genau. Shake It Out, Florence and the Machine. Großartige Band, großartige Sängerin. Warum hast du die mitgebracht?
Ich glaube, wenn ich jetzt auf die insgesamt Titel schaue, dann ist das ein Moment, wo ich, glaube ich, mich besonders vulnerabel fühle und besonders
verletzlich
und so ein bisschen so eine dunkle Seite, weil was eben auch mit diesen ganzen Erfahrungen kam, wir haben jetzt gerade so drüber gelacht und ich sitze jetzt auch hier als sehr gestärkte Person, aber ich merkte, dass immer mehr sich die Depressionen heranschlichen. Und dieser Song, der hilft mir an dunklen Tagen.
Regrets collect like old friends, here to your darkest moments, I can see no way, I can see no way.
Radio 1. Hörbar Brust.
Gazelle ist heute hier zu Gast. Kannst du singen? Ach so, du machst es auf jeden Fall, ne? Du bist so eine Karaoke-Queen.
Also ich kann performen, sag ich mal, ne? Karaoke liebe ich. Ich kann auch alle Texte. Singstimme weiß ich nicht.
Ich kann auch alle Texte. Da fällt mir ein, dass du nämlich in der Caroline Kebekus-Show, da wurden dir so ein paar Fragen gestellt. Unter anderem gehört zu deinen Fähigkeiten, dass du jeden Song an der ersten Note, am ersten Ton
erkennst. Das ist korrekt, das kann ich hiermit bestätigen.
Ah Mist, wir haben nichts vorbereitet. Sonst hättest du, sei bloß froh, dass du davon, aber okay, nein, nicht
nächste
schlecht.
Mal.
Ja, genau. Hast du in der Schule Theater gespielt? Gab es da so eine Theater-AG? Da sind ja viele Menschen, die auf diesem Wege dann, ja.
Genau so. Also es war literally game changing. Das war meine Lehrerin, die gesehen hat, wie ich eine Präsentation halte und die meinte, uff, ich glaube, du musst in die Theater-AG kommen. Das hat mein Leben verändert. Ist keine Lüge. Ich war mehr so in der Mittelmäßigkeit meiner Schulleistungen und habe mich nicht getraut, zu mir zu stehen. Dann kam diese Lehrerin und sagt, komm in die Theater-AG. Und dann habe ich einmal Gretchens Bruder gespielt. Und da hat sie gesagt, du bist so schön gestorben und ab da hatte ich nur noch Hauptrollen. Nur noch Hauptrollen ab da.
Oh, wow. Mhm. Aber interessanterweise hast du ja nicht Schauspiel studiert oder hast dich ja nicht, bist ja nicht in eine Schauspielschule gegangen. War das wieder das Gerüst, das Korsett deiner Eltern, dass man wahrscheinlich dann auch was Anständiges lernt?
Jein, ich habe es aber einmal probiert. Und dachte so, ach, ich glaube, das ist nichts für mich. Und habe es dann gelassen. Ich hätte es schon noch mal ein bisschen mehr forcieren können, glaube ich, mit ein bisschen mehr Confidence in die Richtung insgesamt. Weil ich ja eben, wie du sagst, den Wunsch hatte, eher Geld zu verdienen. Aber ich habe es zumindest mal einmal probiert, ja. Aber die haben gesagt, das war nett, aber reicht nicht.
Okay. Und wie hast du dich dann für ein Studium entschieden? Du hast ja mehrere Sachen studiert an drei Fakultäten insgesamt. Mhm. Nicht zeitgleich oder zeitgleich?
Doch schon. Also das heißt angewandte Sprachwissenschaften. Das heißt, du lernst Kommunikationswissenschaften auf Deutsch, Englisch und machst aber so angewandte Bereiche, damit es auch ein bisschen wirtschaftsfähiger wird. Also du machst so BWL nebenher oder Soziologie. Und meine Fächer waren quasi Deutsch, Englisch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Russisch, so Sprachwissenschaften. Und dann habe ich noch Marketing, Personalwesen und empirische Sozialforschung. Also quasi so, wie man richtig forscht, aber auch in der Wirtschaft forscht, wie man Umfragen macht und so weiter. Das habe ich gelernt.
Wow, damit bist du ja ganz schön breit aufgestellt, ja. Kann ich mir vorstellen.
Das hat sich auch gelohnt, war richtig gut. Mit Auslandsstudium, Praktikum.
Wo hast du studiert?
In Lille.
Frankreich.
In Nordfrankreich, genau.
Wie lange?
Nur ein halbes
naja,
Jahr.
Ungefähr. Aber immerhin.
Aber das war schön, ja.
Konntest du dich da gut einfinden?
Ja, ich glaube, dass es viele so erleben. Ich war halt in meiner Erasmus-Bubble. Ne? Also ich war halt mit den anderen Internationals. Ich habe viele kanadische Friends gehabt zu der Zeit. Oder mit Austin UK und so weiter. Mit denen habe ich meistens abgehangen und das war total cute.
Und das Studium hast du dann wahrscheinlich auch abgeschlossen. Wahrscheinlich auch ganz gut abgeschlossen, mhm. Kann ich mir vorstellen. Um dann, weiß ich nicht, hast du dich proaktiv auf die Stelle beworben, die du dann gemacht hast?
Ich bin da so reingeschlittert tatsächlich. Witzig, dass du fragst, ich habe schon ganz vergessen, dass das so war. Ich musste ein Praktikum machen und wollte das kommunikationswissenschaftlich in der PR machen. Und die Firma, bei der ich mich beworben habe, die meinten aber, und bei uns läuft es gerade nicht so gut, wir haben aber eine Schwesterfirma, die macht Personalberatung, Mach doch das. Mhm. Und ich so unter Zeitnot, ne, 2 Monate Praktikum schnell noch finden, sage, ja gut, dann mache ich das. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht und gemerkt, oh, ich glaube, Personal und Recruiting, das fand ich spannend. Das war so die Zeit, pass auf, da kam gerade Xing.
Haha.
Da hat man auf Xing die Leute angeschrieben. Hallo, Hast du Bock auf einen neuen Job? Da haben die mir damals noch zurückgeschrieben, was fällt dir ein, mich hier so anzuschreiben? Das ist aber frech, ich bin in einem festen Arbeitsverhältnis, ne? Und jetzt lecken die sich ja die Finger nach so Nachrichten. Aber da war ich Pionierin quasi damals.
Und deine Menschenkenntnis hat dich dann wahrscheinlich einfach weitergebracht, denn letztendlich ist ja Recruiting, also Personal.
So ich habe mit BewerberInnen gesprochen, Tag ein, Tag aus.
Lebensläufe, Biografien. Mhm. Ist ja ziemlich spannend als Menschenstudium im Grunde, ne? Denn letztendlich, du bist ein sehr empathischer Mensch, also da hatten die meisten wahrscheinlich auch sehr viel Glück. Was würdest du denn sagen, du hast das 10 Jahre lang gemacht, womit belügen sich die meisten Menschen selbst und womit belügen sie andere am häufigsten, wenn sie so eine Biografie vorlegen?
Ich tue mich schwierig, das jetzt so mit dem Belügen zu beantworten, aber was ich immer wieder
erlebt habe. Oder sich was vormachen vielleicht so. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin wahnsinnig sozial. Mhm. Und dann reicht eine dritte Frage oder eine zweite schon aus und du merkst, okay, du hast wahrscheinlich andere Skills, aber sozial bist du ja nun nicht. Es ist vielleicht sowas in der Richtung.
Also ich glaube, meine spannendste Erkenntnis war sicherlich eine, die wenig überrascht, weil wir lesen es immer wieder, aber vielleicht überrascht es ja doch noch Menschen, die das jetzt gerade hören. Es ist einfach wahr, Männer.
Mhm, ich war schon wieder Satz, ne, ausgehend.
Was soll ich dir sagen?
Trauen sich alles so, zu.
Trauen sich alles, Frauen nix. Aha. Also du musst wirklich, wenn ich männliche Bewerber hatte, und die haben gesagt, ich spreche exzellent Englisch. Dann fragst du, wie kommt das? Ja, ich habe jetzt auch gerade wieder ein Buch gelesen auf Englisch. Und dann denke ich, okay, let's go. Weil ich habe einen Bachelor in Englisch. Lass mal sprechen. Und dann fängst du mit denen zu sprechen. Und dann kommen die ins Straucheln. Und dann merkst du, aha, so, damit habe ich dich einmal kurz entlarvt. Frauen würden das noch nicht mal reinschreiben, wahrscheinlich zu dem Status, zu dem er da war. Und bei Frauen musst du quasi
bohren,
das
auch, ne?
Lesen, was du gar nicht im CV liest. Also du musst da ganz anders rangehen. Und da, das ist genauso, wie man sich das vorstellt, habe ich das auch in Bewerbungsprozessen erlebt. Ja.
Man muss dazu sagen, das sage ich nicht gerne und es mag sich verändert haben, aber das Frauen leider, also man kann es nicht nur sagen, dass sie ihr Licht oft unter den Scheffel stellen und dann so sehr, sehr, sehr bescheiden sind, sondern was damit oft einhergeht, ist auch die Scheu davor, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das ist leider so. Mhm. Also das muss man der Situation attestieren. Das führt auch dazu, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, abgesehen von den anderen Fallstricken und ja, keine Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Ne? Also die Strukturen sind nicht dafür gemacht. Und wären sie es, würden Frauen vielleicht mehr Mut haben, mehr Verantwortung. Mhm. Ne? Das kann sich auch gegenseitig natürlich bedingen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich weiß oft so, wenn ich angefragt werde für Moderationen oder so, das heißt oft, aber es passiert schon, frage ich, wer die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen sind. Und wenn ich merke, dass da nur Männer auf dem Panel sitzen, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich dann nicht, auch nicht dieses Gespräch zu leiten. Mhm. Und ich sage dann, warum habt ihr da keine Frauen? Ja, finden wir nicht. Ja, try harder.
Krass.
Aber ich weiß auch, das ändert sich langsam. Es gibt auch inzwischen Verzeichnisse. Es gibt inzwischen Pools, auf die man zurückgreifen kann,
LinkedIn.
Man sagt LinkedIn, also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, da muss man jetzt einfach mal ein bisschen recherchieren. Es ist sehr, sehr viel leichter geworden, es sind mehr Frauen inzwischen und trotzdem müssen Frauen daran arbeiten, diesen Schritt noch zu machen und zu sagen, doch, ich übernehme das, ich traue es mir zu.
Ja, und zum Beispiel auch die Verantwortung sehe ich auch bei ManagerInnen, bei Führungskräften, die Frauen anzusprechen. Weil die Männer, die sagen, hör mal, ich habe da die Stelle gesehen, kann ich mich darauf bewerben, weil ich traue mir dazu. Die Frauen, die musst du ansprechen, musst sagen, hey, ich sehe dein Potenzial, bitte mach das. Mhm. So, und dann trauen die sich vielleicht. Das war bei mir auch ähnlich. Ich habe auf die Teamleitung angeboten. Ich meine so, ich traue dir das zu mit der Teamleitung. Ich habe mich niemals auf eine Teamleitung beworben und ich finde, ich habe das exzellent gemacht. Da ist wieder der Mann in mir. Aber genau, und so ist das wirklich immer noch. So habe ich das erlebt, noch bis vor anderthalb Jahren, als ich da noch da drin war. 2 Jahre inzwischen.
Read You, Wrote You, heißt der Song so?
Read You, Wrote You.
Read You. Ah, ich habe, dich,
reading,
gesehen. Ich habe dich gesehen. Also ich lese dich. Ich weiß, wer du bist. Ist es so gemeint? Read You, also Wrote You?
Also witzigerweise fallen hier wieder alle Dominosteine zusammen. Reading ist auch etwas aus Ballroom, wo du quasi, ich sag mal, jemand auf die Schippe nimmst mit einem frechen Spruch.
Okay, to read somebody.
Genau.
Auch jemanden so ein bisschen, auch nicht fertig machen, aber soft fertig machen. Sowas in der Art so ein bisschen.
Ja, genau.
Also Read You, Wrote You. Es tut mir leid, dass Sie sich jetzt wahrscheinlich für mich als Moderatorin schämen, aber so ist das Leben. RuPaul, weiß ich noch, 4 Meter groß, glaube ich.
Ja, 5.
5 Meter wahrscheinlich. Warum dieser Song und welches Verhältnis hast du zur Drag-Queen-Szene? Ist das eine Sache, die dich bestärkt hat, die dich inspiriert?
Also tatsächlich gibt es halt RuPaul's Drag Race. Das ist ein Format aus den USA, da gibt es inzwischen 16 Staffeln. Also das ist jetzt keine Übertreibung, plus Franchises aus Großbritannien, Frankreich, es gab auch eine Staffel in Deutschland und so weiter, das ist ein riesengroßes Ding. Und das ist was, also das ist wie Germany's Next Topmodel, nur mit Drag Queens, für die das nicht kennen, so eine Competition Show. Und als ich damit in Berührung gekommen bin, da war ich schon etwas älter, da war es 2016, da war ich so Mitte, Ende 20, das war der Wahnsinn, weil ich habe noch nie, ich habe schon gedacht, die Scissor Sisters wären total queer gewesen, aber RuPaul's Drag Race, da ist überall pink, alle sind verkleidet. Das ist eine Show, wo es ständig Transmenschen gibt, inzwischen die teilnehmen, wo Drag Queens auch nach der Show merken, okay, ich möchte mich outen, ich bin eigentlich trans. Es sind per se eigentlich ausschließlich homosexuelle Männer, die teilnehmen, also per se, per Default quasi. Also vom Grundsatz her ist das alles nicht hetero. Und das ist total angenehm und das war immer richtig schön. Und es gibt halt so ein paar Momente wie dieses Read You, Wrote You, wo halt die Top 4 zum Beispiel in diesem Fall einen Song aufnehmen müssen mit ihren eigenen Lines und sich damit vorstellen. Das ist auch wie so eine Art Challenge und eine gewinnt dann diese Challenge sozusagen in dieser Runde. Mhm. Und das ist ein Moment, den, glaube ich, alle, die RuPaul's Drag Race kennen und schauen, in Erinnerung haben. Das ist ja der mächtigste Moment.
Pork chop.
Zu Gast ist heute Gazelle. Du arbeitest im Recruiting sehr erfolgreich und auch sehr gerne. Es macht dir Spaß, du hast ein tolles Team. Du bist sogar verheiratet zu dem Zeitpunkt mit einem Mann. Mhm. Weil es dazu gehörte, weil es deiner, seiner Erwartung entsprach. Wie kam das?
Ja, es ist genau das gewesen. Also es gehörte dazu. Ich dachte immer so, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Manager sein. Und dann gehört es aber auch dazu irgendwie privat, dass man in einer Ehe ist. Weil so habe ich das von meinen Eltern auch erlebt. Meine Eltern sind auch seit 3 Milliarden Jahren verheiratet ungefähr. Und da dachte ich, so ist das. Ich heirate dann diese Person, die ich mich verliebt habe. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht Kinder, das war jetzt gerade noch nicht so das Thema. Mhm. Aber war schon so ein bisschen so, kaufen wir was. Kaufen wir ein Haus oder eine Wohnung?
Weil alle drumherum tun es ja auch.
Das macht man ja so. Das gehört ja so da rein. Ne? Paare, ja, richtig, genau. Also ich bin sozusagen wirklich, du hast es genau eigentlich richtig auf den Punkt gebracht, so ein Bild gefolgt, von dem ich dachte, so macht man das. Da gibt ja keine Alternativen, so muss man das ja jetzt machen. Ne?
Wie lange ging das gut?
Bis mein Ex-Partner sich getrennt hat, würde ich sagen. 2017. Hab damals mein Partner gesagt, er möchte sich scheiden lassen. Er hat jemand anders kennengelernt. Das war für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
Wie lange wart ihr zusammen?
Es waren 7 Jahre und dann noch 2 Jahre Ehe. Also okay. 9 Jahre.
Auch wieder dieser komische, ich weiß nicht, was das immer ist, wenn Leute so lange zusammen sind und dann heiraten, dann fliegt es ihnen meistens um die Ohren.
Ja, muss man schnell machen, ne?
Ich weiß nicht, ich würde gar nicht heiraten. Ich würde es ganz lassen, glaube ich. Aber,
auch gut,
ja. Anyway, okay, gut. Das heißt, da hingst du ganz schön in der Luft, kann ich mir vorstellen.
Genau, es war im ersten Moment natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich hatte doch diese Idee von diesem Leben. Und dann musste ich auf einmal alles auf Reset setzen. Und auf einmal musste ich mich mit mir selber ganz viel beschäftigen. Und das habe ich getan.
Und ist da dann als Resultat dieser Moment auf dem Balkon entstanden? Ich weiß das, weil du das in dem Buch, das ihr gemeinsam geschrieben habt, Never Not Changing, 25 erste Male, die Kapitel wechseln so ein bisschen zwischen euch aus euren verschiedenen Perspektiven. Und da schreibst du eben, es gab diesen Moment und du sitzt da und dir wird klar, du kannst es nicht mehr leugnen und du fängst total an zu weinen, weil du auch schon spürst instinktiv, was das natürlich nach sich zieht. Mhm. Wann war das irgendwie 2019, 18, weißt du das noch ungefähr?
2020 muss das gewesen sein.
Aha, dann doch ein Corona-Jahr.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, das war ein Corona. Mhm. Genau.
Ich kann ja nur versuchen, mir vorzustellen, was das für ein Schritt ist und was das für einen Menschen bedeutet. Würdest du sagen, dass du in dem Moment, als du diesen Gedanken hattest und dir das klar war, da sind ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Post-its, flatterten da ja wahrscheinlich schon auf deiner inneren Pinnwand rum, sodass dir einfach klar war, jetzt. Und was passiert dann? Du bist ja ein sehr strukturierter Mensch auf eine Art, weiß ich nicht.
Ich bin sehr strukturiert.
Hast du dir einen Plan gemacht, was jetzt passiert, wie du vorgehst?
Also tatsächlich, was ich immer schon versuche, ist zu sehen, dass ich jeden Tag glücklich bin. Also ich versuche immer so, ne, der Weg ist das Ziel. So habe ich immer gelebt. Können wir später nochmal drauf kommen, ob ich das immer noch so mache, aber das ist schon immer noch so mein Credo. Und deswegen habe ich immer geguckt, wie geht's mir jetzt? Und wenn es mir nicht gut geht, warum geht's mir nicht gut? Und das habe ich Stück für Stück erforscht. So, ich hatte dann diesen Teamleitungsjob und dachte so, wow, das funktioniert ja gut. Und dann dachte ich so, aber irgendwie, ich bin so anders als alle anderen. Ich fühle mich hier so fremd. Warum habe ich das so an? Habe ich den Job gewechselt und dann habe ich irgendwann andere Friends kennengelernt, auch Menschen, die auch sehr, sehr queer sind und so weiter und habe halt mich noch mehr in popkulturelle Dinge eingearbeitet, in Ballroom Culture tatsächlich auch, war ein massiver, extrem wichtiger Einfluss. Ich habe Dokus geschaut über Transpersonen, auf einmal dachte ich so, oh, ach so, warte mal, ich muss nochmal in mich schauen und das kam dann so Stück für Stück und auch als ich dann gesagt habe, okay, ich bin trans, da saß ich da ja noch mit Bart auf dem Balkon, so, da saß ich ja noch und alle Menschen hätten mich nach wie vor als Mann gelesen. Und auch dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache mir erstmal nochmal zum Beispiel das Bart lasern. Vielleicht gefällt mir auch einfach nur mein Gesicht nicht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist eine Dysphorie, das ist wirklich ein Gefühl, dass ich überhaupt gar nicht mit meinem Gesicht einverstanden bin. Das ist viel tiefer. Und dann erst habe ich zum Beispiel mit den Hormonen begonnen. Also ich habe immer Step für Step geschaut, wie fühle ich mich jetzt mit diesem Schritt? Wie komme ich weiter und wie kann ich glücklicher sein? Und macht mich das gerade wirklich glücklicher?
Wie lange hast du gebraucht, bis du es deinen Eltern gesagt hast? Und hast du es ihnen zusammen gesagt oder erst deiner Mutter und deinem Vater dann oder umgekehrt?
Ich habe dann schon relativ zügig meiner Mutter erzählt, dass mich in Berlin alle Menschen Gazelle nennen.
Wie kamst du auf den Namen? Also die Gazelle, das Tier, die Gazelle, der, da musst du immer jedes Mal durch, ich weiß, die, die Fahrräder.
Gerne.
Aber wie kamst du auf Gazelle?
Ja, das war so ein Firmenlauf von der Arbeit.
Wirklich?
Da läuft man so 5 Kilometer im Kreis und dann wird was gespendet irgendwie so. Nee, und Spaß beiseite, ich habe das immer gerne gemacht, weil das hat mich immer dazu motiviert, mal joggen zu gehen. Das ist meistens so, im Juni hat das stattgefunden, dann habe ich im April meine Joggingschuhe ausgepackt für 3 Monate. Das tat mir einfach gut. Und dann bin ich halt aber auch so eine Person, ich mag das aber, also ich mag das Joggen aber nicht. Ich bin sehr schnell und ich bin ja auch eine relativ, sag ich mal so, schmale Person und leichte Person. Und dann hat ein Arbeitskollege mich joggen sehen und meinte so, boah, du läufst ja wie eine Gazelle.
Oh, echt? Ist es ja so entstanden?
Da habe ich gedacht, dann habe ich das aufgenommen, erstmal bei Instagram natürlich übernommen, wie man das so macht. Und dann habe ich gemerkt, dass Gazelle immer mehr die Person ist, ich will nicht sagen, die ich gerne wäre, aber zu dem Zeitpunkt werden wollte, sozusagen.
Ja,
eine Person irgendwie, die noch mehr in sich hineinwächst. Und irgendwann habe ich diese Gazelle komplett ausgefüllt und jetzt steht Gazelle in meinem Personalausweis.
Diese Person, die du sein willst, weil ich diese ganzen Formulierungen sind immer, finde ich, sehr, die kommen mir so behelfsmäßig vor, wenn man, wenn Menschen sagen, ich erfinde mich immer neu oder so, ne? Ich weiß, was gemeint ist. Und doch glaube ich, dass man das gar nicht kann. Wir haben, ne, wir haben uns, wir haben unsere Erfahrungen, unsere Herzen, Seelen, unsere hellen und dunklen Seiten und so weiter. Und ich glaube zwar, dass man Einfluss darauf hat, wenn man es wirklich möchte, in welche Richtung man sich entwickelt, aber sich so komplett erfinden, also so, dass ich will diese Person werden, das ist ja dann doch ein Spiel. Auch das zeigt uns Social Media, finde ich. Da habe ich schon den Eindruck, ne, wir projizieren, aber die Leute projizieren irgendwie auch Sachen in sich selbst rein.
Auf jeden Fall.
Und das ist so, und das bei dir wirkt es sehr stimmig. Es wirkt so, das hat was mit dieser Ruhe zu tun, von der ich dir schon gesagt habe, dass du sie ausstrahlst. Und wahrscheinlich hat es das mit dem Finden, dass du da was gefunden hast, was eh in dir war, könnte ich mir vorstellen.
Man spricht ja auch zum Beispiel, viele Transpersonen sprechen auch von Energien. Es gibt ja auch nicht-binäre Menschen, die sagen, Mann und Frau, kann ich mit beidem nichts anfangen. Ich fühle mich dazwischen oder ich bin eigentlich ganz was anderes. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon ein Wort für haben. Und ich glaube, dass so dieser Gedanke, das wird wahrscheinlich nicht viele Menschen nachvollziehen können, das ist total in Ordnung. Also wer zuhört und sagt, das ist ja absurd, so ist völlig in Ordnung, das musst du nicht sein. Aber wenn wir mal einmal drüber nachdenken, dann hilft es dir zu verstehen, dass in uns verschiedene Energien sind. Und das mag ich zum Beispiel gerne. Ich hatte halt so sehr so die maskuline Energie so aufgeschraubt. So Anzug und Bart und Krawatte und starkes Aufstehen. Und das. Aber diese Energie aufzudrehen hat mir Energie gezogen. Und jetzt habe ich quasi die feminine Energie aufgedreht.
Ja, aber du setzt sie in Luft, in Air Bunnies, also in Anführungsstriche. Und das ist ja, das ist genau der Punkt, an dem ich immer mich so um mich selbst drehe und denke so, ja, es ist das, was wir als maskulin, sagen wir mal so, dechiffrieren, weil es irgendwann mal so zusammengezurrt wurde, wie so eine Völkerballmannschaft, die gewählt wurde, wo man sagt, ich nehme das und das und dieses Adjektiv noch und das hier noch und so und das wird jetzt als männlich anerkannt. Das ist männlich. Und da wird nicht geweint, Gott, wie viele Männer kenne ich, die weinen? Und da ist man stabil und da weiß man, was man will. Gott, wie viele Frauen kenne ich, die wissen, was sie wollen und Männer eher nicht. Also es ist so, ich finde es nach wie vor unglaublich schwierig, mit diesen Bezeichnungen umzugehen. Und doch kommt man oft, das höre ich jetzt an deiner eigenen Geschichte, gar nicht drum herum. Und du gehst ja nun wirklich sensibel mit Sprache um.
Mhm. Absolut. Und das ist auch was, was auch hier immer im Fluss ist. Und dann habe ich ja halt gedacht, dann habe ich ja auch Sachen nachholen wollen. Ich habe dann erstmal nur pink getragen, pinke Kleider, alles mit Barbie, alles, was ich früher nicht haben durfte. Ich hatte ja jetzt Kohle, habe ich mir erstmal alles besorgt. Und dann aber jetzt, wenn ich mich jetzt heute sehe, dann trage ich auch gerne Oversize-Sweater, dann trage ich gerne Longsleeves. Ich muss nicht immer figurakzentuierte Kleidung tragen, auch nicht immer Kleider. Bin ich jetzt weniger Frau? Natürlich nicht. Mhm. Keine Frau ist weniger eine Frau in dieser Situation. Das heißt, das shiftet ja auch immer wieder. Und wir müssen auch immer sagen, ne, wir sprechen jetzt miteinander und wir versuchen eine Sprache zu finden, die nachvollziehbar ist, auch für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt dazu hatten. Wenn du mich jetzt fragst und wir sind nicht in Deutschland in diesem Universum, wenn du mich jetzt im luftleeren Raum fragst, was niemals möglich ist, aber im Vakuum würde ich sagen, ich bin einfach Gazelle.
Ja.
Ich bin einfach Gazelle.
Ja.
Lass mich zufrieden, bitte. Sag so alles, was du willst, sag einfach Gazelle.
Oder? Ganz genau. Ich weiß auch, da werden wir nie hinkommen.
Nee,
niemals. Ja. Und es geht ja auch gar nicht um Gleichmacherei. Es geht nicht darum, dass Männer sind einfach nicht wie Frauen. Ja, naja, wenn wir weiter nach unseren Konstrukten und dem Patriarchat leben, dann natürlich nicht.
Ja.
Und natürlich, ja, eine Frau hat keinen Penis. Eine biologische Frau, die so auf die Welt kommt als Mädchen, hat so. Und es gibt auch sicherlich nochmal einen anderen Hormonmix und Cocktail. Mhm. Wobei wir ja alle auch Hormone, glaube ich. Ja, genau.
Und ganz dann Wechseljahre genau. hast du.
So, und dann ja. dies und das. Also letztendlich ist vieles Imitation, ist vieles Prägung und ist vieles einfach auch, das sind diese Konstrukte, an denen wir hängen. Also die uns auch, die auch vielen Leuten eine Sicherheit geben. Ne?
So, wenn es eine Lektion gibt als Transperson, dann, dass du verstehst, nichts macht Sinn. Das hat alles keinen Sinn. Das mit Männer, Frauen. Setz sie mal ordentlich hin. Denk mal drüber nach, ergibt keinen Sinn. Dann lernst du. Es ist so. Ne, du weißt, wovon ich spreche. Du hast es gerade gesagt, ja.
Gut, Musik. Komm her, wir lösen das heute nicht mehr. Ich finde es so interessant, mit den unterschiedlichsten Menschen darüber zu sprechen. Das abschließend, wenn ich das noch
gern
sagen darf.
Ja, gern.
In meinem engeren, näheren Freundeskreis gibt es auch Leute, die darauf beharren, so das Weibliche, das Männliche. Ich kriege immer, mir stehen alle Haare hoch, wenn ich sage, geh in deine weibliche Energie oder er ist in seine männliche Energie gegangen. Und ich habe noch nie eine für mich befriedigende Antwort auf die Frage bekommen, was ist denn eigentlich weiblich und was ist männlich? Noch nie.
Nein.
Es ist ganz das einfach
ist das,
so.
Was dann, ne, das ist, was ich meine. Merkst du, ergibt keinen Sinn.
Ja. So. Also bis auf meinetwegen Penis, Menstruation.
Ja, man könnte über Körper sprechen, so, aber dann sprich nicht über Weiblichkeit oder so.
So, richtig. So, ne? Richtig. Ja. So, was mir gefällt, heißt der nächste Song. Talking About. Iliver. Sag, wer das ist.
Das ist auch eine Sängerin, eine Deutsche, die jetzt auch die letzten Jahre extrem erfolgreich war mit verschiedenen Alben auch.
Gut. Und warum hast du einen Song von ihr mitgebracht?
Genau, ich habe Was mir gefällt mitgebracht. Das hat verschiedene Lehrer. Erstmal war der trendy auf TikTok. Den habe ich natürlich gelipsingt, also so nachgesungen. Aber vielmehr war der total, der hat bei mir eingeschlagen, weil es irgendwann so Momentum gab, wo ich halt ja auch für mich erkennen musste, okay, Manager im Anzug sein, das ist nicht die einzige Version von erfolgreich sein. Für dich selbst, aber auch beruflich. Und ich hatte quasi eine erfolgreiche Karriere im Recruiting. Gesagt, das packe ich zu, packe ich erstmal weg. Und habe dann dieses Social-Media-Ding gemacht und auf einmal habe ich noch mehr Reichweite gehabt. Habe ich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Wirkungsraum gehabt. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich will ganz ehrlich sein, das hatte auch so ein bisschen so ein mächtiges, empowerndes Gefühl. Ich dachte so, boah, krass, ich kann hier noch mal was schaffen. Das ist ja was ganz anderes. Und hier kann ich auch erfolgreich sein. Und das war irgendwie durch diesen Song total gut. Konnte ich das nachfühlen.
Suche mir kein Babe, nur ein Red or Die. Ich brauch nicht dein Geld, ich trag gerne mein.
Was mir gefällt, haben wir gerade gehört, Aliva. Ja, was dir gefällt, dein Job hat dir ja eigentlich gefallen, dein Leben hat dir ja eigentlich gefallen, aber jetzt war es an der Zeit, diese ganzen Eigentlichs da rauszuballern und diesen Schritt durch die, ich nenne es jetzt Transition, ich spreche es irgendwie lieber Englisch aus. Mhm. Auf Deutsch würde man Transition sagen, ja?
Ja.
Ja. Diese Geschlechtsangleichung, ist das richtige Wort dafür? Anpassung?
Nee, Geschlechtsangleichung würde ich nicht sagen, weil das impliziert so einen Zwang, dass du quasi so ein Zielbild hast. Dabei, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich, eine Frau zu sein? Das muss halt jede Transperson noch so ein bisschen und jeder Mensch für sich selbst dann entscheiden. Also lieber sprechen wir von Transition.
Gut, sprechen wir von Transition. Wann hast du gekündigt? Also ich überlege jetzt gerade, wie fällt das zusammen? Wie fällt Corona zusammen, dass du selbst Content Creator wurdest und dass diese Transition nun losging? Du hattest ja irgendwie gesagt 2018, 19 ungefähr.
Nein, die Transition, dass ich mir das selber eingestanden habe, muss so 2021 im Covid-Jahr gewesen sein. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, diese Videos auf TikTok hochzuladen.
Da hattest du da schon gekündigt?
Nein. Da war ich noch fest im Job. Da hatte ich diesen neuen Job auch gerade angefangen, für den ich sehr dankbar war, weil viele hatten ja, also ich hatte das große Privileg, diesen Job zu behalten in der Zeit und aus dem Homeoffice arbeiten zu können in der Zeit. Das war aber ganz, ganz großes Privileg und da war ich sehr extrem dankbar, war ein toller Job, tolle Leute. Und parallel habe ich diese TikToks gedreht und habe mich erst so ein bisschen, keine Ahnung, musste irgendwie das rauslassen, diese Bühnenpersönlichkeit, habe mir die Perücken aufgesetzt, habe Spagat im Bad gemacht und dann witzige Sachen, ich dachte witzige Sachen gesagt. Es hat niemand interessiert und dann eines Morgens wache ich so auf Und es schneite draußen. Und irgendwie blieb der Schnee natürlich nicht liegen. Und ich saß da so mit meiner Sternchendecke, mit meinem Kaffeebecher und ich dachte so, oh, jetzt höre ich meine Mama sprechen oder meine Tante, wie die darüber reden. So, ach, guck, es schneit, aber bleibt eh nicht liegen. Und dann nehme ich mit Doppelkinn, so Frisur auf 7:30, so noch mit so Abdruck, so alle, die das kennen, du hast so auf der linken Seite gelegen, die Haare stehen ab, nehme ich dieses Video auf, lege das Handy weg und auf einmal ist das ein Millionen-Hit. Und dann habe ich das ganz oft gemacht, ganz viel gemacht, bis heute. Und dann irgendwann ging es halt da los, dass halt auch ich auf Events eingeladen wurde, dass ich halt viel Bekanntheit erreicht hatte. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so viele CreatorInnen. Es war ein ganz besonders frischer Markt, sag ich mal. Und ich konnte dadurch auch Geld verdienen. Und irgendwann war es aber so weit, dass die Frage war, okay, ich habe jeden Tag 2 Videos produziert und gepostet, plus diesem Job, wo ich 30 Stunden schon nur noch, aber trotzdem noch viel gearbeitet hatte. Und am Wochenende war ich noch auf Events und so weiter. Und ich musste mich immer fragen, okay, kann ich diese Jobs jetzt, 2 Jobs noch weitermachen? Und habe dann gerechnet und habe gedacht, summa summarum komme ich durchs Jahr. Wir probieren das jetzt.
Durch Kooperation, ne? Denn genau. Leute, die nicht genau wissen, wie sowas abläuft. Wenn du eine gewisse Öffentlichkeit hast und dir eine quantitativ oder qualitativ eine bestimmte Gruppe folgt, bekommst du Anfragen von Unternehmen. Da ist oft Quatsch bei. Aber manchmal ist es lukrativ und manchmal ist es auch interessant und im besten Fall deckt es sich mit einem Produkt, das du selbst auch empfehlen würdest, so freiwillig genau. Quasi.
Richtig, richtig.
Und das kann sehr lukrativ sein, in dem Fall war es das, rechnen kannst du ja. Also war das eine gute Voraussetzung, um sich auf sowas einzulassen, total. Wie du schon sagst. Und was ja auch schön ist, dass die Art der Homosexualität oder Transsexualität oder überhaupt Sexualität überhaupt keine Rolle spielte erstmal. Oder doch?
Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Also im Prinzip, ich hab eigentlich angefangen damit, über Gendern zu sprechen auf TikTok. Das wollte aber niemand sehen. Deswegen habe ich diese Comedy, oder nicht deswegen, aber dann habe ich diese Comedy gemacht. Die wurde erfolgreich. Und dann habe ich auch überlegt, okay, das Thema Transition, das Thema Transidentität wird eigentlich irgendwie in der Öffentlichkeit immer noch nicht so viel besprochen.
Ja.
Ich würde jetzt gerne meinen Weg zeigen.
Wann hast du damit begonnen?
Und das war auch mit diesem Moment auf dem Balkon. Also 2021 muss das auch sein. Das geht alles so ein bisschen. Ich muss dann nochmal in meinem Lebenslauf checken. So, jetzt wo du sagst, merke ich, das kommt ja, das kommt ungefähr hin. Alles während Covid, alles in den Corona-Jahren auf jeden Fall.
Weil das muss irre gewesen sein. Erstmal natürlich toll, dass du wahrscheinlich gespürt hast, dass du dich da auf dich verlassen kannst, was die Ideen angeht, was den Humor angeht. Ja. Und wenn man merkt, dass man da einen Nerv trifft, das ist ja toll.
Das war super schön.
Das macht sicherlich Spaß. Es ist ein tolles Ventil. Es macht viele Leute happy in einer Zeit, in der viele wirklich schlecht drauf waren und sich so wenig tat und man so wenig gelacht hat. Da wirst du auf jeden Fall einen extremen Boost erfahren haben und zu Recht auch. Und dann aber eben auch noch diese eigene Aufgabe für dich zu haben. Mhm. Vielleicht sollten wir da jetzt mal drüber sprechen, wie es dir damit geht, denn du bist eine Spokesperson, wie man sagen würde. Es gibt sicherlich nicht wenig Transmenschen zurzeit auf der Welt, aber es gibt nicht viele sichtbare Transmenschen, von denen wir wissen, Transpersonen. Ja. Du hast es ja auch schon angedeutet, das heißt, du gehst raus und versuchst, den Weg zu ebnen. Ganz bewusst machst du das auch. Du kriegst sicherlich viel Bestätigung, aber du trägst auch echt viel Verantwortung, oder?
Ich habe auf jeden Fall gewusst, das, was ich jetzt sage, das ist nichts, wo alle sagen, ja, ach, alles klar, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört, da stimme ich zu. Sondern das wird diskutiert in den Kommentaren, in meinen Nachrichten, zum Teil auch in der Öffentlichkeit, nicht wegen meiner Videos, aber weil es natürlich auch eine Welle anderer CreatorInnen gab und gibt, die sich dem Thema angenommen haben und sich gezeigt haben. Zu dem Zeitpunkt, ja.
Nun ist ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, sind unsere Lebenswege individuell. Und das heißt, ich will dich nicht auf die Verantwortung festnageln, aber ich möchte wissen, wie dein Umgang damit ist. Dass du ja auch weißt, das ist nicht, also easy ja sowieso nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jemand, der 14, 16 ist und möglicherweise auch durch Social Media befeuert, in einer typischen pubertären Krise steckt und gerade sowieso nicht weiß, wer er oder sie ist oder er ist. Und plötzlich denkt, okay, dann bin ich wahrscheinlich trans. Mhm. Und das kann, obwohl, das will ich auch gleich sagen, ich habe mich da im Vorfeld schlau gelesen, ich möchte jetzt nicht mit all den Quellen nerven, aber der sogenannte Reuefaktor, dass Menschen das gemacht haben, dass sie durch diese Transition gegangen sind und im Nachhinein denken oder sagen, es war ein Fehler, liegt bei Zahlen zwischen 0,2 und 2%. Mhm. Und das ist wirklich, das ist nicht nichts, aber das ist wirklich gering dafür, dass es so verteufelt wird und dass es so viel Gegenwind gibt.
Ja, absolut.
Nichtsdestotrotz wirst du, dich werden Leute anschreiben. Sie werden fragen, sie werden in einer ganz anderen Situation sein als du. Wie gehst du damit um?
Tatsächlich mit offenen Augen ganz bewusst. Deswegen ist es auch total schön, dass du das so fragst, weil ich mir von Anfang an bewusst war, das war ja der Motivator, das überhaupt zu machen. Alle Transgeschichten sind unterschiedlich. Und warum wurde meine noch nicht erzählt? Wieso habe ich meine nicht gesehen, eine Person im Arbeitskontext? So, ne? Ich sage das immer so gerne schön. Früher war so das Narrativ, es gab den Martin, der war dann 1-2 Jahre weg, dann kam er als Martina wieder. Ne? Und ich habe mich gefragt, was passiert denn dazwischen? So, was hatte Martina gemacht? Die muss doch Geld verdienen. So, was auf einmal sieht die anders aus? Wie hat die das gemacht? Das war irgendwie nicht klar. Und dann noch die Frage, wie hat eigentlich Martina auszusehen? Was erwartet die Gesellschaft? Aber was macht dich als Martina wirklich glücklich? Und das war auch eine Zeit, in der Transidentitäten ganz neu diskutiert wurden, weil klar wurde so, du kannst nicht in ein Schema passen. Und diese Transpersonen, die nicht in ein Schema passen, die existierten auch schon immer, aber die haben wir nicht gesehen. Und ich habe dann ganz bewusst mich hingestellt und gesagt, guck mal, das ist jetzt mein Weg. Aber ich habe auch mir gedacht, ich habe auch immer in allen Videos gesagt, ich fühle mich so. Das ist jetzt hier mein Weg. So habe ich mich entschieden und andere können sich anders entscheiden. Und ich habe das auch immer, ich sag mal, angereichert, sag ich mal, den Potpourri an Content, an Videos, mit anderen Videos der des Empowerments. Dass ich sage, so guck mal, wie sexy ich heute aussehe. Ne? Obwohl ich wusste, das ist ein bisschen klamaukig, was ich da trage. Ne? Aber mir war es wichtig, den Leuten ein Lächeln zu verpassen und zu zeigen, es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt so transitioned wie ich. Es geht mir darum, dass ihr euch auch mal fragt, wann bin ich glücklich und wie bin ich glücklich und wie sieht das für mich aus? Und das war nicht nur für Transpersonen, sondern auch für Cis-Menschen und das ist auch bis heute.
Toll. Und wenn du dann noch jetzt eine Antwort hast, du kannst dir gern Zeit lassen, weil wir jetzt noch einen Song spielen. Bitte beantworte mir anschließend die Frage, warum es Menschen generell so schwerfällt, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Das ist der beste Cliffhanger der Welt. Vorher hören wir nämlich, ja, du hast einen Telefonjoker, du kannst jemanden anrufen, ist mir ganz egal. Sympathy is a knife. Was heißt das denn?
Denk dran, nicht alle gönnen dir immer was. Auch wenn du allen was gönnst.
Heißt das, dass man misstrauisch sein sollte?
Das heißt, dass man sich darauf vorbereiten soll, dass nicht immer alle unterstützen, was du tust, egal, auch wenn du weißt, das ist genau das Richtige.
Mhm. Gut, du bist auch eine gute Politikerin geworden, hast dich gut.
Habe ich auch manchmal überlegt. So, Kommunikation, ja,
kann schon. Ich spreche schon, kann ja noch kommen. Noch kommen.
It's a knife when you know they're waiting for you to choke. It's a knife when a journalist does a misquote. It's a knife when a friend is suddenly stepping on your throat. It's a knife when they say that you've been doing things you don't. It's a knife when your old friends hate your new friends.
Wir haben jetzt über so viel gesprochen und so viel noch gar nicht angesprochen, leider. Aber vielleicht hast du ja eine Antwort, warum? Ich habe das schon angekündigt, eine der schwierigsten Fragen der Welt, weil ich glaube schon, dass vieles schöner wäre im Leben, wenn Menschen sich selbst besser akzeptieren, sich selbst lieber mögen würden. Du hast dich, weil es nicht mehr anders ging, auf die Suche gemacht und dir das angeguckt. Aber was denkst du, warum fällt das vielen so schwer? Unabhängig von ihrer Geschlechteridentität oder Sexualität.
Also mein Hot Take, nennen das ja die jungen Menschen, meine steile These für alle, die in meiner Generation und älter sind vielleicht, ist in diesem Zusammenhang, dass wir zu viel damit beschäftigt sind, anderen zu gefallen und nicht uns selbst. Ist auch jetzt keine innovative Antwort, glaube ich. Das haben auch schon viele vor mir gesagt, aber es ist einfach wahr. Als ich aufgehört habe, einem Bild zu folgen, von dem ich dachte, was erwartet wird. Das hat eigentlich kein Mensch erwartet. Mein Papa wollte einfach nur immer, dass er, ich wollte auch meinen Papa immer stolz machen. So, mein Papa ist das egal, der ist jetzt, der, ja, ich habe Caroline Kebekus getroffen, der könnte nicht stolzer sein.
Vor allen Dingen, also ich meine, sag nochmal bitte kurz, denn das, da sind wir gar nicht mehr tiefer eingegangen. Ich hatte dich nach dem Outing gefragt und von deinem Vater weiß ich, dass er einen Satz gesagt hat, oh Gott, da wäre ich fast umgefallen.
Ja, ich habe gesagt, also habe ich jetzt eine Tochter, hat er gesagt. Ich habe gesagt, Papa, ich bin trans. Da sagt er, also habe ich jetzt eine Tochter. Da sage ich ja. Da sagt er, ja gut, dann ist das so.
Mann, ey. Mann, ey.
Ja.
Grüße gehen raus, wie die jungen Grüße, Leute. Papa. Ja, wirklich toll, großartig. Und ich hoffe, dass er damit ein Vorbild für ganz, ganz viele andere Menschen ist und vor allen Dingen Eltern. Hast du es deinen Eltern getrennt erzählt, getrennt voneinander?
Ich habe das zuerst meiner Mutter schon mal so gesoft launched, sag ich mal. Und dann habe ich es ihnen, glaube ich, relativ zeitnah aber gesagt, dass es jetzt ernst wird. Also als ich begonnen habe, die Hormone zu nehmen oder kurz bevor diese Hormonersatztherapie starten soll, das heißt, ich habe angefangen, Östrogene zu nehmen und Testosteronblocker, damit sich der Hormonspiegel eben dem einer Cis-Frau annähert, habe ich gesagt, ich fange das jetzt an. Hm. Das ist so, war für mich der Schritt, wo ich gesagt habe, so, weil da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das ist schon ein krasser Einschnitt in dein Leben und in deinen Körper. Da habe ich gesagt, das ist jetzt soweit. Und ab jetzt nur noch Gazelle, bitte. Das war vor Weihnachten, damals. Das war ein schönes Geschenk. Das habe ich aber damals mit dem Schwulsein, damals habe ich auch vor Weihnachten, vor Heiligabend. Das ist immer so, die sind schon, glaube ich, immer auf 7:30 so, oh je, was ist jetzt?
Oh. Gut, uns bleiben letzte Minuten. Und ich würde gerne, dass du von dir aus, nimm dir diese Minuten und mach damit, was du willst.
Wow. Ja, ach, weißt du was, ich glaube, von dem, was wir jetzt, das war ein total schönes Gespräch, erstmal vielen Dank.
Und vielen Dank.
Ich glaube, was mich total inspiriert hat nochmal, war mit dir nochmal zu verstehen.
Das war der Hund.
Wie sehr ich Hunde liebe. Nochmal zu verstehen, dass es hilfreich ist, wenn wir uns alle nicht so ernst nehmen. Und wenn wir versuchen, uns selbst glücklich zu machen. Und wenn wir versuchen zu verstehen, dass andere anders glücklich sind als wir selbst. Auf andere Art, auf andere Weise, in einer anderen Realität.
Und dass es sich trotzdem überschneiden kann.
Und dass
es
sich trotzdem überschneiden
kann. Und da ist es wieder. Da sind wir wieder bei diesen tückischen Widersprüchen, die wie so kleine Insekten durch die Luft fliegen. Einige davon nerven uns und andere sind wirklich ganz okay. Aber so, ja, wir lachen beide über, aber darüber hinaus haben wir möglicherweise keine Schnittmenge. Mhm. Ist nicht schlimm.
Ja.
Ist eine große Welt, in der wir leben. Können wir, glaube ich, alle aushalten.
Ja.
Und dann eben wirklich mit einer Distanz zu sich selbst, was immer hilft.
Mhm. Ja.
Ne?
Also aussteigen sich aus dem Körper,
dieses, genau. Also so, es ist nicht die goldene Regel, sich selbst nicht ernst zu nehmen. Also ich denke, man sollte sich selbst sehr wohl sehr ernst
das
nehmen.
Stimmt.
Ne? Und dann so auch herausfinden, eben, was liebst du?
Ja.
Wer bist du?
Ja.
Aber sich auch nicht zu ernst zu nehmen.
Ja, genau.
Ich möchte Ihnen ans Herz legen und euch, wenn ihr sie noch nicht kennt. Gazelle is her name. Unter diesem Namen findet ihr sie in den sozialen Medien. Und das Buch, das du zusammen mit deinem Partner Jalou geschrieben hast, heißt Never Not Changing. Ist, glaube ich, im Februar erschienen.
Genau.
War das, ja. Da steht so einiges drin, dass Ihnen, euch und euren Kindern, Enkeln, wie auch immer, Nachbarn, Nachbarinnen möglicherweise helfen könnte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben noch einen letzten Song, den wir jetzt hier spielen. Und zwar, ach Mensch, guck mal, von Jalou.
Von Jalou, für mich geschrieben.
Oh, das war schön. Mhm. Gibt es da noch irgendwas, was du sagen möchtest über diese Beziehung, die so, die wird nicht halb öffentlich geführt. Also er ist eine öffentliche Person. Du bist eine öffentliche Person, also insofern ist es schon, ist diese Beziehung schon, kann man ihr schon ein bisschen zugucken.
Mhm. Aber es ist natürlich, ja, also,
aber ist natürlich ein Fehler, wenn man glaubt, dass man alles weiß, ne, alles sieht.
Also ich glaube, was mir wichtig ist an der Stelle, glaube ich, zu sagen, oder was auch so ein bisschen zu unserer Erzählung passt. Ich habe Jalou kennengelernt und ich habe damit gar nicht gerechnet, dass ich mit einer anderen Transperson dann irgendwann in einer Beziehung sein würde. Ich dachte, es wäre ein Cis-Mann, halt so ein Mann halt, wie man das so denkt, wie so ein Mann so ist. Und dann kommt da Jalou und das war, ist bis heute eine wunderschöne Erfahrung, weil mit einer Transperson, mit einer anderen Transperson in einer Beziehung zu sein, das schafft eine ganz tolle Ebene, die viel leichter ist als es eine andere Cis-Person. Die kann das auch schaffen, aber es ist einfach viel organischer, viel einfacher. Und Jalou macht Musik und hat mir diesen Song geschrieben und das ist halt so, also I don't know, wovon soll ein Mädchen noch mehr träumen, als dass ihr Partner ihren Song schreibt?
Oh, diese Geschlechterklischees.
Immer die Klischees, jetzt lass mir das jetzt doch. Ich habe da 32 Jahre für gekämpft.
Los geht's. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.